Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
Und heute das Thema?
Selbstsucht und Selbstlosigkeit, zwei Seiten einer Medaille.
Ja, wir greifen heute mal ein sehr zugespitztes Thema der spirituellen Entwicklung heraus und schauen uns das mal kurz gemeinsam an. Selbstsucht, Selbstlosigkeit. In der spirituellen Szene ist ja weit verbreitet, dass man das eine sehr negativ sieht, nämlich Selbstsucht, und das andere sehr positiv, ne? Selbstlosigkeit. Aber genau genommen lässt sich feststellen, vor allem bei Menschen, die noch am Anfang des spirituellen Weges sind, erst so ein paar Jahre dabei sind, dass der Unterschied zwischen Selbstsucht und Selbstlosigkeit gar nicht so groß ist, wie sie im Allgemeinen annehmen. Wie kann diese Aussage gemeint sein? Hast du eine Idee?
Selbstsucht klingt für mich, wie du gesagt hast, sehr egohaft, egozentriert. Selbstlosigkeit kann man auch über übertriebenes Helfen ohne Vorteile sehen. Mhm. Das geht Richtung Altruismus, und ich kenne auch ein Beispiel von diesem Sommer, wo ich mir auch Gedanken gemacht habe, das war ständig in der Presse, dass da beim Baltischen Meer Kinder waren ohne Eltern und sind ins Wasser gegangen, und auf einmal kam die Strömung, und das ist ganz gefährlich. Es wird auch uns also öfters belehrt, wie man aus der Strömung rausschwimmt. Es ist, aber trotzdem war das so eine Situation, wo Kinder in die Strömung gekommen sind und konnten sich nicht wehren. Und Männer einfach das gesehen haben und spontan in das Wasser, ohne überlegen, reingesprungen sind, haben dann die Kinder gerettet, aber sind dann selbst runtergegangen und gestorben, untergegangen. Oh, ja, und es war nicht nur ein Beispiel, sogar 2, 3, 4 oder 5 Beispiele. Das war irgendwie schon traurig, und es wird sehr viel diskutiert und Lösungen gesucht und so weiter. Aber ja, das ist so ein Beispiel.
Eine schwierige moralische oder ethische Frage natürlich. Ich finde, die jeder für sich selber auch entscheiden muss, ne? Wie gefährlich ist eine Situation, dass ich noch helfen kann oder auch nicht mehr helfen kann oder möchte? Sicherlich auch die Frage, bin ich jetzt zum Beispiel der Vater des Kindes oder nicht? Ich finde, das macht einen Unterschied für die Person, die diese Entscheidung zutreffen hat. Ja, wir wollen aber heute nicht eine Folge über Ethik machen, aber es ist ein sehr schönes Beispiel, ja, bei der Frage, wie weit kann oder darf Selbstlosigkeit gehen, ne? Ein krasses Beispiel. Will nochmal sagen, der Begriff Selbst in diesem Thema heute ist ja in den Worten Selbstsucht und Selbstlosigkeit vorhanden und ist hier bezogen auf das Ego gemeint, und zwar auf das ungesunde Ego, also die dunklen Aspekte des Egos. Selbstsucht ist die Neigung des ungesunden Egos, Dinge für sich zu beanspruchen, die im Grunde einfach dem Allgemeinen oder dem universalen Leben angehören. Und da geht es um das Gefühl von Mein und von Haben wollen, und was eben sehr oft gar nicht nötig ist, wir aber immer denken, dass es nötig ist, und das steht dem spirituellen Erwachen ja total entgegen. Das ist sozusagen hier so gemeint mit dem Selbstsucht. Und das heißt aber jetzt nicht, dass man nichts besitzen darf. Nur da, wo es Sinn macht und es nötig ist, kann man sogar sehr viel besitzen, auch spirituell gesehen. Aber wenn dann eben ohne Anhaftung, also ohne Sucht sozusagen, ohne Selbstsucht, einfach so, weil man es gerade schön findet oder weil etwas nützlich ist oder es hilft. Also wenn ich zum Beispiel auf einer Polarexpedition bin am Nordpol, dann brauche ich auf jeden Fall ein Zelt, weil sonst kann ich nachts nicht schlafen gehen, ne? Sonst würde ich erfrieren. Das macht sehr viel Sinn, ne? Ja, aber ein Goldring oder eine Goldkette macht am Polar oben am Pol auch nicht wirklich Sinn, ne?
Ja, und wahrscheinlich möchtest du noch erläutern, dass es andererseits Dinge gibt, die man nur besitzen möchte, damit man den eigenen Selbstwert auch durch diese Sachen erhöhen kann.
Ja, genau, ja? Das ist der Punkt. Also eine Motivation, zum Beispiel dann übertrieben teuren Schmuck zu kaufen. Also schöner Schmuck ist ja auch wieder eine Frage. Der eine findet es gut, der andere nicht. Aber es gibt dann immer manchmal auch so eine Grenze, wo man sich fragt, naja, könnte man da nicht sehr vielen Menschen mit helfen, bevor ich jetzt eine 6-stellige Zahl zum Beispiel, ne, für irgendeinen Schmuck ausgebe. Ja, aber worum geht's da? Also Gier ist manchmal das Thema, auch Angst, auch wenn man sehr, sehr viel Geld hortet. Wenn man aber einfach in der richtigen und angemessenen Weise Dinge besitzt, die nötig sind und die Freude bereiten, auch, geht nicht immer nur um Nutzen, dann hat das Ego aufgehört, diese Dinge an sich reißen zu wollen, nur um sie zu besitzen. Und ja.
Kenne ich auch ein Beispiel von meinen Kreisen, dass da auch die mit diesem Thema zu tun haben, mit dem Schmuck. Auch in einem Film, den du mir gegeben hast, wurde auch gesagt, wenn ein Kind mit dem Schmuck spielt, weiß es nicht, dass der Schmuck ist. Das ist ein sehr gutes Beispiel, dass das Baby nicht versteht und dann, je größer werden wir, desto verstehen. Aber von meinem Bekanntenkreis, was ich sagen wollte, ist es auch oft, dass man das hat und dann passiert das auch manchmal, dass da Diebe kommen und das klauen und dann ist dieses großes Drama. Also ist man auch energetisch, hat man viel damit zu tun, also nicht nur das zu besitzen, sondern wenn das weg ist, dann ist das auch Versicherung und dies und das und das ist zusätzlicher Stress, den man, wenn man keinen teuren Schmuck hat, dann hat man diesen Stress nicht. Ich hatte auch für 100 Euro Lapis Lazuli Ohrringe, habe ich auch im Baltischen Meer verloren und seitdem kaufe ich jetzt keine, also weil es ging jetzt nicht, dass es so teuer war, mir ging es, dass das echt der Stein war, ja, es ist einfach, ich mochte nicht einfach darüber mir Gedanken machen oder so, wie ich sage, von dem bekannten Kreis, was ich kenne, dass man sich, oh mein Gott, so ein Drama, ich habe den Schmuck verloren, jetzt muss ich die Versicherung anrufen, es ist fast übertrieben.
Viel Besitz schafft dann auch irgendwann auch Probleme, den zu verwalten. Oder der Schutz dieses Besitzes schafft dann wieder Probleme. Oder die Wiederherstellung und so weiter. Ne? Dann hat man nur noch damit zu tun, ne? Wenn es sehr, sehr, sehr viel wird. Und genau, da wären wir im Grunde dann hier in einem Bereich der Selbstsucht angekommen, spirituell gesehen zumindest. Wohingegen, wenn man einfach nur das Nötige besitzt oder das, was Freude bereitet, in einem angemessenen Rahmen, und das kann auch sehr viel sein, also wenn ich zum Beispiel einen Film drehen möchte, dann kann es sein, dass ich sehr viele Kameras brauche und so weiter und so weiter, das kann dann auch alles sehr viel sein, was man da besitzt, es geht gar nicht hier um eine Größenordnung, es ist die Frage, gibt es einen Zusammenhang, in dem das Sinn macht? Oder auch in dem eine natürliche Freude einfach da ist, zum Beispiel an etwas. Und jetzt ist es paradox, jetzt wollen wir rüberspringen zu dem anderen Begriff, dass das, all das, was wir über Selbstsucht jetzt gerade gesagt haben, auch auf die Selbstlosigkeit zutrifft. Das ist verrückt, weil wenn sie nicht wirklich vollkommen verkörpert ist oder in reifer Weise gelebt wird, dann kann sie ja in passender Weise portioniert werden, die Selbstlosigkeit. Wenn sie das nicht ist, dann ist sie gar nicht weit weg von der Selbstsucht. Selbstlosigkeit ist dann im Grunde eine Pseudo-Selbstlosigkeit und kann ebenso Ausdruck von Selbstschutz sein, interessanterweise. Mhm. Auch von Angst, auch von Selbsthass, sehr häufig. Also da machen sich viele Menschen auch was vor. Wenn das gesunde Ego derart geschwächt ist, dass man ohne das Ego, also ohne das Selbst, nicht auf die richtige Weise helfend, sondern übertrieben oder nicht im richtigen Timing oder nicht in der richtigen Portion sozusagen hilft, dann schwächt man sich selber damit, weil man sich sozusagen mit seinem Selbst zu weit aus dem Fenster hängt und über eigene Grenzen geht, wie zum Beispiel in diesem Beispiel, dass ein Helfender dann selber ertrinkt, wo man sagt, ja, ist das jetzt eine richtige Portionierung gewesen? Gibt da keine letzten Wahrheiten an dem Punkt, aber spirituell gesehen kann man schon deutlich sagen, man muss schon noch selber in einer gewissen Stärke bleiben, sonst macht diese Hilfe auch keinen Sinn. Und das kann für einen Beobachter, der ethisch oder moralisch sich das anguckt, sehr bewundernswert aussehen. Man kann dann auch, wenn man sich das nach ethischen Prinzipien anschaut, auch zu anderen Schlüssen möglicherweise kommen. Aber hier geht es eigentlich uns jetzt gerade darum, das für den eigenen spirituellen Weg sich mal so ein bisschen anzuschauen, dieses Thema. Und wenn man übertreibt, ohne es zu merken und einen das schwächt, dann auch auf dem spirituellen Weg übertrieben schwächt, ist das überhaupt nicht passend. Das ist einfach nicht ausbalanciert. Man kann übrigens in so einem inneren Zustand auch die eigene spirituelle Praxis nicht mehr wirklich powervoll ausüben. Das ist interessant, oder?
Mhm. Ein solches Ungleichgewicht kann auch die Seele daran hindern, spirituell weiterzuwachsen, wenn das außer geraten ist.
Mhm, ja, und zwar selbst oder gerade weil man ständig allen anderen hilft.
Ein sehr interessantes Beispiel, was mir jetzt durch den Kopf geht, ist der Philosoph Osho.
Ein spiritueller Lehrer und Meister und Philosoph, so, ja. Bhagwan Osho.
Der besaß 99 Rolls Royce. Und sein Wunsch, soweit ich weiß, war 365 Rolls-Royce zu haben.
Okay.
Hat er nicht mehr geschafft. Ja. Er war gut dabei.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie da die Zusammenhänge. Ich weiß, dass er viele, viele, viele Rolls-Royce hatte. Und dass man auch lange darüber nachdenken kann, warum das so ist. Weil er war jetzt kein Materialist. Also er hat eigentlich nicht Vermögen angehäuft. Ja, ich war damals in der Zeit nicht dabei. Es gibt sehr gute Dokumentarfilme über die Zeit rund um Osho, was da so los war. Das war schon wohl eine spannende Zeit in den 80ern. Ich denke aber auch, man muss das differenziert betrachten. Also meiner Wahrnehmung nach hat Osho damit provozieren wollen. Also genau das Thema, worüber wir heute sprechen, auf den Tisch bringen wollen. Ne? Ich denke nicht, dass es ihm wirklich so richtig wichtig war, so viele Rolls-Royce zu besitzen. Es war eher eine Art Provokation.
Glaube ich auch.
Ja, also ein bisschen Extravaganz auch. Da haben wir auch mal so ein Thema, was wir auch mal reflektiert haben, verbunden mit so einer Ignoranz gesellschaftlicher, materieller Werte, glaube ich auch. Das war bei Osho ganz stark. Also auch bei den Anhängern, dass so dieses übliche gesellschaftliche, materielle so sehr, als sehr negativ gesehen wurde. So dieses Spießige und so, ne? Und auch diese Wertvorstellung, dass so ein Rolls-Royce jetzt so viel wert sei. Ne, ich glaube, da ging es um so eine Provokation und dann einfach zu sagen, ach, ich habe ja alle so viel Rolls-Royce, aber ich mache mir gar nichts draus. Das war, glaube ich, eher so der Punkt. Und wenn ich mir da nichts draus mache, ist es im Grunde auch völlig Banane. Ne? Ja. Wendest du das denn erstrebenswert, 100 Autos zu besitzen?
99, ja, 100 nicht. Nein, ist ein Witz.
Okay. Ist ein Witz. Oh, man weiß ja nicht. Gut, dass du sagst, dass es ein Witz ist.
Nee, finde ich nicht sinnvoll, aber das hat mich auch irgendwie auch berührt. Wir haben auch diskutiert mit Freunden, warum tut er das, warum tut Osho das, warum besitzt er es? Das war einfach neutrale Neugier.
Ja.
Neutrale Neugier und das versucht zu verstehen, warum er vorher in seinem Leben so gute Gedanken hat und am Ende des Lebens so eine verrückte Sachen gemacht hat, obwohl die Gedanken so gut waren. Wir Menschen versuchen das so interessanterweise in der Schublade zu ordnen. Aber bei mir, ich würde lieber eins oder zwei Rolls-Royce haben und dann das restliche Geld auch für jemanden helfen.
Also ja. Man muss das mal sehen, man kann auch in den Dokumentarfilmen sehen, wie das eingesetzt wurde. Der hat sich einfach in diesem etwas oldschool spirituellen Verständnis von Meisterschaft natürlich als der Meister gesehen vor Ort. Das ist ja auch so in Ordnung. Und der hat sich, glaube ich, auf dem Grundstück, wo er jeweils lebte, im damaligen Ashram an verschiedenen Stellen, zwei gab es erst in Indien, dann gab es einen in den USA, da ist dann alles ein bisschen über Kopf gegangen, aber das waren die zwei Stellen, wo er hauptsächlich war. Und meines Wissens hat er diese Ashrams so gut wie nie verlassen. Also der hatte nicht Rolls-Royce, um sich da im Abendanzug reinzusetzen und auszugehen und tanzen zu gehen und dann in der Gesellschaft mit diesen Rolls-Royce cool zu wirken, sondern meines Wissens sind diese Rolls-Royce einmal am Tag, eine halbe Stunde, jeden Tag ein anderer, herausgeholt worden und er hat sich auf dem Ashram chauffieren lassen und an der Straße standen seine Schüler und haben ihm zugewunken.
Ich mag ja. Das Bild, das du
hast. Das ist doch ein nettes Bild, ja, und das kann man jetzt so und so finden. Ich glaube, es war eine Provokation, also und gleichzeitig natürlich auch eine Sympathiebekundigung und Respektbekundigung seiner Schüler ihm gegenüber. Das ist auch, das kann man jetzt so und so sehen. Aber ich glaube, da gab es auch sehr viel Freiheit in diesen Ashrams. Das war ja das Gegenteil von einer strengen Spiritualität. Das war ja eine sehr freie Spiritualität. Ja. Mhm. Also wirklich sehr, sehr spannend, diese ganze Geschichte. Und ja, auch wie man provozieren kann. Sogar, dass wir hier so lange auf einmal drüber reden. Ne?
Hat er schon sein Ziel erreicht.
Ja, ja, genau. kommen wir abschließend nochmal auf die Selbstlosigkeit zurück, den Punkt, das nochmal zu verstehen. Also erst, wenn wir völlig unser gesundes Ego leben können, also nicht das ungesunde Ego, das gesunde Selbst, wenn man also völlig spirituell oder sehr weit auf dem Weg ist oder erwacht ist, wie man sagen kann, dann erkennt man, dass dieser Kampf völlig nutzlos ist, dass man sein Selbst loswerden möchte oder unterdrücken möchte. Ne? Selbstlos werden, Selbstlosigkeit. Man muss das nicht loswerden. Ne? Das ist unsinnig. Man muss es in einer versuchen, was heißt man muss, wenn man möchte, kann man daran arbeiten, es in einen Zustand des Erwachens zu überführen. Und da muss man es nicht mehr loswerden. Da braucht man keine Selbstlosigkeit. Wer erwacht ist, hat weder damit zu tun, selbstsüchtig zu sein, noch damit, um jeden Preis selbstlos sein zu müssen. Er ist einfach das, was er ist. Und darum geht's. Alles im normalen Maß, ne? Oder?
Mhm. Also alles im normalen Maß und nicht übertreiben. Da muss man auch manchmal neu lernen.
Mhm.
Und das muss immer wieder, finde ich, erinnert werden an den Maß und Mäßigkeit. Manche Menschen stehen vielleicht auf Radikalität oder Extreme und dann ist der Maß nicht so das Hauptthema in ihrem Leben.
Mhm. Ja.
Aber das ist jetzt, wie gesagt, nicht jedermanns Sache. Ich habe jetzt vor Augen eine Tarotkarte und die heißt der Maß oder die Mäßigkeit.
Das Maß.
Das Maß.
Mäßigkeit, Temperance auf Englisch. Genau, wir haben die hier mal hingelegt. Übrigens noch mal kurz zu dem Unterschied zwischen radikal und extrem. Radikal ist nicht das Problem. Das Radix heißt an die Wurzel gehend, also etwas sehr ursprünglich machen oder meine. Das Problem ist immer das Extreme. Also wenn man in die Extreme geht, kann man nicht maßvoll sein. Man könnte aber maßvoll radikal sein. Das ist
maßvoll,
möglich.
Maßvoll radikal wäre in Ordnung.
Weil man dann würde man sozusagen im rechten Maße etwas von der Pike auf oder von der Wurzel auf sich anschauen und sehr ursprünglich und puristisch, was wir ja eigentlich auch mögen, ne, sich anschauen, dann ist das schon in Ordnung. Das Problem sind immer die Extreme. Also das wird auch in der Berichterstattung, häufig auch in der politischen Berichterstattung immer synonym verwendet. Das ist zwei völlig unterschiedliche Worte. Radikalität ist kein Problem, Extremität schon, also zumindest politisch.
Ja. Spannend.
Wir haben hier ja mal die Karte Temperance hervorbereitet, weil du hattest da diesen Bezug gesetzt in der Vorbereitung zu dieser Folge, ne? Das rechte Maß, Mäßigkeit. Ja, was sehen wir da?
Ich sehe da einen Mann in der Mitte, dass es zwei Gefäße hält.
Mhm, wahrscheinlich ein Engel, ne? Oder?
Mhm. Ein Engel, mhm. Und ja, stimmt, mit dem Aura, mit dem Flügel. Und er von dem großen Gefäß fließt er in das kleinere Gefäß und das auch hat so eine Ordnung von oben nach unten.
Ja.
Und wie er das hält. Und er steht
ein bisschen wie so ein Barmann, als wenn er so einen Cocktail mixt. Ne?
Barmann mit dem Flügel.
Nee, ist natürlich jetzt scherzhaft gemeint. Aber tatsächlich macht der Cocktailmixer das auch. Ne? Der mischt verschiedene Substanzen zu einem Cocktail. Ne?
Ja, nur die Gefäße sind ein bisschen anders, aber ja. Stimmt, was du sagst.
Und da geht es ja auch um das richtige Maß. Ein Cocktail ist nur gut, wenn er in den richtigen Portionen gemacht ist. Ne? Wenn die Portionen nicht stimmen, dann schmeckt er nicht.
Stimmt.
Ja, aber hier ist auf jeden Fall ein bisschen höher, spiritueller die Symbolik. Spannend finde ich auch, dass ein Fuß im Wasser steht und ein Fuß auf dem Land.
Warum? Damit das Gleichgewicht zwischen Wasser und die Erde angeerdet und
ja. Kann man sagen, ne? Also sowohl mit festem Fuß auf dem Boden stehen, als auch fließend und beweglich.
Aha.
Beides muss man ja auch im Leben immer mal so machen können und drauf haben. Ne? Ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild. Und ja, vielleicht zum Abschluss für heute nochmal ein Zitat aus der Bhagavad Gita in den Versen 6 bis 5 und 6, 6, 5 und 6, 6 hier in der Übersetzung von Swami Bhajananda. Es geht um die Beziehung zwischen dem niederen Selbst und dem höheren Selbst und darum, dass beides gut zusammenwirken soll. Das Selbst sollte man durch das Selbst emporheben, nicht niederdrücken sollte man das Selbst. Das Selbst nur ist fürwahr der Freund des Selbst, das Selbst allein ist auch der Feind des Selbst. In jenem ist das Selbst der Freund, durch den das Selbst besiegt ward von dem Selbst. Gegen den dem Selbst Entfremdeten jedoch wendet in Feindschaft sich das Selbst. Ja, in diesem Sinne.
Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de.